Ihr lieben Menomios, so schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich auch über die vielen neuen Hörerinnen, die zu uns dazugestoßen sind. Ein herzliches Willkommen. Alles richtig gemacht. Da bei Menomio sprechen wir ja sehr tabulos, immer mit ein bisschen einem positiven und auch humorvollen Zugang zu den Wechseljahren. Und ja, mittlerweile sind es fast 140 Episoden, die ich zum Thema Wechseljahre aufgenommen habe. Es gibt mittlerweile ganz viel Expertinnen, Expertenwissen, auch viele Geschichten von Frauen, entweder aus dem öffentlichen Leben oder meiner Community. Und ja, da den Überblick zu bewahren, wenn man gerade einmal frisch dazukommen ist, ist gar nicht so einfach. Deshalb gibt es auf meiner Homepage www.menomio.at auch seit kurzem eine KI, die dabei hilft, ja, Orientierung zu bekommen. Das heißt, du kannst dieser KI eine Frage stellen, ein Problem schildern und die Menomia, wie ich sie getauft habe, hilft dir dann entweder in Blogbeiträgen oder weist dich auf Episoden hin, wo ich eben dein Anliegen besprochen habe. Ich habe schon die Rückmeldung gekriegt, es ist gar nicht so einfach, die Menomia zu entdecken. Ja, die ist absichtlich eher dezent. Im rechten unteren Eck, es ist so ein lila-weiße Sprechblasen-Icon. Eigentlich nicht zum Übersehen, wenn man es einmal weiß. Probier das voll gern aus, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass heute endlich diese Episode online geht, die sich schon so viele von euch wünschen. Es geht heute um dieses Thema Neuromentalität, Neuroplastizität. Und Ladies, ich sage euch eins, es ist so spannend, was unser Gehirn alles leistet. Auch, dass die Wechseljahre da so ein bisschen ein Wake-up-Call für ganz viele sind und wo ganz viele Frauen einfach Lust drauf kriegen, neue Trampelpfade in ihrem Kopf, in ihrem Gehirn zu gestalten. Wie das alles gelingt, was Neuroplastizität alles ist und auch, wie ihr diese Ausbildung vielleicht machen könnt, darüber sprechen wir auch. Und heißer Tipp, unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, weil da haben wir vielleicht noch eine Überraschung für euch, die Eve und ich. So, jetzt ganz kurz gefasst, weil diese Episode ist mal wieder wirklich richtig deep, richtig intensiv und auch länger als üblich, aber es ist auf jeden Fall jede Minute wert. Freut sich ja ein bisschen auf die Geräuschkulisse der Getreidegasse in Salzburg, aber dazu mehr jetzt gleich in der neuen Episode mit der Eve Pop Hadalin.
Ja, lecker mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Eve Pop Hadalin. Hallo, ich bin's Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomio dabei bist. Heute geht's um was, was wir alle ständig benutzen, aber die wenigsten wirklich verstehen. Unser Gehirn. Vielleicht kennst du ja diesen Satz. Ich bin halt einfach so. Oder das schaffe ich einfach nicht. Oder vielleicht sogar die Wechseljahre, das ist der Anfang vom Ende. Aber was, wenn das alles gar nicht stimmt? Was, wenn unser Gehirn viel formbarer ist, als wir glauben? Wenn wir alte Denk- und Verhaltensmuster tatsächlich verändern können und die Wechseljahre vielleicht sogar der perfekte Zeitpunkt sind, unser Leben neu auszurichten? Genau darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich wirklich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, denn sie ist nicht nur Expertin auf diesem Gebiet, sie war auch meine Lehrerin. Ich habe euch ja schon ganz oft erzählt davon, dass ich eine Ausbildung mache zur Neuromentaltrainerin. Und alle Menomio-Hörerinnen, die treuen, die wissen das eben, dass ich in diesem Jahr diese Ausbildung begonnen habe, fertig gemacht habe. Es fehlt mir nur die Prüfung und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dieses Wissen verändert den Blick auf sich selbst. Meine heutige Gästin ist Eve Pop Hadalin. Sie ist Gründerin der Akademie für Neuromentaltraining in Salzburg, Unternehmensberaterin, Coach und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit einer Frage. Warum wissen wir oft ganz genau, was uns wirklich gut tun würde und dann es trotzdem nicht? Liebe Eve, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir in Salzburg sein darf. Hallo.
Danke dir, liebe Daniela.
Was heute ein bisschen anders ist, die Aufnahmesituation ist folgende. Wir stehen da in einem wunderschönen Büro. Wir sind mitten in Salzburg, wir sind in der Getreidegasse. Das kennen wahrscheinlich die meisten, in einem Altbau. Und es ist richtig heiß. Wir starten bei 29,8 Grad Innentemperatur. Deshalb laufen Ventilatoren und wir haben auch die Fenster offen, weil draußen ist nur bedeutend kühler. Also wenn es heute nicht so rauschfrei klingt, es sind die Ventilatoren und es sei uns verziehen. So, da lassen wir das Organisatorische. Yves, bevor wir so richtig einsteigen heute in das große Thema Neuroplastizität, Neuromentalität, ist es so, dass ich immer zu Beginn der Episode mit einer Klarstellung reinstarte. Also was ist aus deiner Sicht ein weit verbreiteter Irrglaube rund um das Thema Neuroplastizität?
Ich glaube, der weit verbreitetste Irrglaube ist, dass Neuroplastizität sowas wie, ist wie biologischer Radiergummi. Ich denke heute anders und morgen ist das Muster weg. Also so arbeitet unser Gehirn einfach nicht. Neuroplastizität heißt erst einmal, dass unser Gehirn sich verändert durch Üben, durch Denken, durch Fühlen, durch dieses Wiederholen. Und diese Fähigkeit ist völlig wertneutral. Also in beide Richtungen geht es. Einerseits kann das Gehirn eine Sprache lernen, aber genauso grübeln. Und es lernt, mit Stress besser umzugehen, aber genauso kann es eine automatische Reaktion abrufen. Und das Gehirn macht keinen Unterschied, ob das für uns gut oder schlecht ist. Beim Umlernen wird das Alte fast nie wirklich gelöscht. Wir bauen einen neuen Weg daneben und der konkurriert mit dem alten Weg. Und ob der neue Weg tatsächlich läuft oder besser geht als wie der alte, das hängt von der Wiederholung ab. Und ich vergleiche das gern mit einem Weg oder mit einem Wald. Wenn du in einen Wald reingehst, da ist oft ein Weg, der sichtbar ist, den du auch im Dunkeln findest. Wenn du jetzt einen neuen Weg gehst, den findest du am Anfang nicht gleich. Und wenn du ihn nicht gleich wieder gehst und wiederholst, dann ist er wieder weg, dieser Weg. Und bei den Situationen ist es auch so, wenn du eine Situation nur ein einziges Mal erlebst oder überhaupt nur weißt, wie es geht, dann funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen das selber erleben. Und die Botschaft aus der Gehirnforschung ist, dass unser Gehirn ein ganzes Leben lang veränderbar ist. Und Veränderung braucht eben nicht nur Wissen, das hast du in der Ausbildung kennengelernt, dass Wissen allein zu wenig ist und auch nicht nur einen guten Willen, sondern sie braucht immer die passende Erfahrung dazu. Wiederholung und vor allem auch Zeit.
Und das absolut Spannende ist ja, dass, und das habe ich schon ganz oft jetzt auch gesagt im Podcast, dass unser Gehirn ja alles tut, um Recht zu behalten und dass unser Gehirn ja auch so gewillt ist, diese neuen Wege durch die noch so tiefsten Wälder zu finden, zu suchen. Dabei ist die Wege auch gut auszugestalten, sage ich mal. Also das ist richtig spannend. Also freut sich jetzt auf die nächste, ja, ich schätze mal, knappe Stunde, wo wir sehr, sehr tief in dieses Thema einsteigen. Yves, ich habe es anfangs gesagt, du beschäftigst dich wirklich schon seit vielen Jahren mit dieser Frage, warum man eigentlich ganz genau weiß, was einem gut tut und es dann einfach nicht schafft, danach zu handeln. Woher kommt denn diese Frage bei dir persönlich? Es ist ja meistens so, diese Erfahrung habe ich mittlerweile gemacht, dass viele meiner Expertinnen und Experten, die sich gerade mit so tollen Themen beschäftigen, selber auch irgendwie eine Geschichte dazu haben. Also gibt es irgendwas, was in deinem eigenen Leben vielleicht auch so war, wo du da gedacht hast, hey, das gibt's ja nicht, ich wüsste es besser und schaffe es aber nicht, danach zu handeln?
Die Frage ist tatsächlich aus einem sehr persönlichen Widerspruch entstanden. Ich war ja schon als sehr junges Mädchen davon überzeugt, dass Wissen mein Leben verändern könnte. Also ich bin ja nicht bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen und dort, wo ich groß geworden bin, hat es auch keine Bücher gegeben, also keine Nachschlagewerke. Und ich war aber total neugierig als Kind. Ich wollte immer die Welt verstehen. Ich wollte wissen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken und vor allem, warum ich so bin, wie ich bin. Ich wollte damals die Matura machen und auch studieren, aber das war eben in der Familie, wo ich groß geworden bin, nicht möglich. Und dann habe ich eine Lehre gestartet. Und von meinem ersten Lehrlingsgehalt, ich kann mich noch so ganz gut erinnern, bin in eine Stadt reingefahren, es hat eine einzige Buchhandlung gegeben, da bin ich reingegangen mit meinem Lehrlingsgehalt, damals 600 Schilling, also heute ungefähr 43 Euro, Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dieses Geld in der Hand gehabt habe und mir gedacht habe, welches Buch muss ich mir jetzt kaufen, wo das meiste Wissen drinnen ist. Und vielleicht können es einige erraten, was es geworden ist. Ein Lexikon. Weil da haben wir gedacht, da steht ganz viel drinnen und das Lexikon hat 300 Schilling gekostet. Hm. Also mein halbes Lehrlingsgehalt. Und für mich war dieses Lexikon tatsächlich dann so eine Tür in die Welt, wo ich vorher keinen Zugang gehabt habe. Und dieses Wissen hat meinen Lebensweg tatsächlich total verändert. Und da bin ich irgendwann draufgekommen, dass Wissen allein einfach nicht funktioniert. Wir Menschen können genau wissen, was uns gut täte, und im entscheidenden Moment machen wir genau was anderes. Und trotzdem, also ich sage das oft auch zu meinen Klienten und Teilnehmern, wir sind alle Wissensriesen und jetzt mit der KI noch viel mehr. Wir können sämtliches Wissen absaugen und trotzdem sind wir Umsetzungszwerge. Wir wissen, dass wir Grenze setzen sollten und sagen in dem entscheidenden Moment nicht nein, sondern ja. Wir wissen, dass wir eine Pause machen sollten und treiben uns innerlich an, wenn wir perfekt sein wollen zum Beispiel. Oder wir nehmen uns vor, im nächsten Gespräch total ruhig und gechillt zu sein. Und trotzdem, ein bestimmter Tonfall, ein Blick des Gegenübers bringt uns wieder in das alte Muster zurück. Genau dort, wo wir nicht hin wollten. Und das habe ich auch in meinem eigenen Leben sehr gut gekannt. Ich habe dann eben ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe ganz viel im Kopf verstanden. Und mein Verhalten hat mich aber immer wieder dorthin gebracht, was ich als Kind gelernt habe. Das war für mich so diese entscheidende Erkenntnis. Wissen ist eine Landkarte. Es zeigt mir, wohin ich gehen könnte. Im entscheidenden Moment nimmt das Gehirn aber wieder den Weg, den es schon hunderte Male gemacht hat. Und das hat wenig mit Disziplin zu tun, weil das habe ich ganz oft gehört. Und auch ganz wenig mit Versagen. Diese vertrauten Reaktionen sind einfach so viel schneller da. Viele dieser Muster waren irgendwann einmal total hilfreich und nützlich. Und ich wollte damit für mich in meinem Leben Anerkennung erreichen, indem ich perfekt bin. Ich wollte als Kind endlich gesehen werden, habe ganz viele Dinge gemacht, die man normalerweise nicht macht. Und ich habe keine Gefühle gezeigt, weil ich einfach stark sein wollte. Und von da hat sich dann die Frage für mich verändert, nicht mehr, was stimmt mit mir nicht, sondern eher zu fragen, was hat mein Gehirn in der Kindheit gelernt? Wovor will mir denn das Muster überhaupt schützen? Und welche neue Erfahrung brauche ich, damit es in Zukunft tatsächlich anders möglich wird für mich? Und diese drei Fragen haben meinen Blick auf Menschen verändert und vor allem auch auf mich selber. Und das ist so ein bisschen ein roter Faden geworden für meine Arbeit, die ich mache, und auch für das Neuromentaltraining.
Jetzt ist ja, wenn ihr das so zuhört, natürlich auch, wie wir aufwachsen, wie wir geprägt worden sind durchs Elternhaus. Schule ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, wo ganz viele Kinder schon sehr, sehr jung gesagt kriegen, du kennst die heute Mathe überhaupt nicht aus. Und ich glaube, oder bin davon überzeugt, fast jeder hat so eine Prägung, hat so ein Pinkerl zum Tragen. Und dann gibt's ganz viele Menschen, die halt dann sich auch sagen, naja, ich bin halt so. Und ja, ich glaube schon, dass da jeder so ein bisschen eine Grundausstattung vom Leben quasi mitkriegt. Dennoch ist niemand in diesen Mustern, Prägungen, Erfahrungen halt auch tatsächlich gefangen, wenn ich wirklich, so wie du, und weiß ich nicht, wie alt warst du damals, Yves, mit diesem großen Gedankenkonstrukt, sage ich mal, ist ja unfassbar.
15.
Wahnsinn, ja. So weit zu sein und sich zu denken, jetzt warte mal, das kann ja doch nicht alles sein. Und wer sagt denn, dass ich wirklich so bin? Aber diesen Gedanken hat jeder, jede die Chance, den tagtäglich aufzugreifen, um etwas zu verändern?
Ja, bewusst muss er werden. Also dieses Bewusstwerden, wie ticke denn überhaupt? Und da hat mir das Wissen geholfen. Mhm. Das heißt, das Wissen war so der Zugang zu dem, wie unser Gehirn funktioniert, wie es tickt. Das hat mir aber nicht weitergebracht, weil ich erst erkennen habe müssen, wie mein eigenes Gehirn funktioniert. Und das machen wir ja auch in der Ausbildung. Einerseits vermittle ich theoretisches Wissen, wie das Gehirn funktioniert, dass man ein besseres Verständnis bekommt. Und auf der anderen Seite braucht es eben so das eigene Verständnis fürs eigene Gehirn. Wenn ich nicht weiß, wie ich selber tick, kann ich das Wissen, mit dem kann ich nichts anfangen. Und erst durch diese Integration vom theoretischen Wissen, umgesetzt auf mein eigenes Wissen, kann ich tatsächlich in die Veränderung gehen. Deswegen immer dieses Arbeiten am eigenen Beispiel, an den eigenen Themen in der Ausbildung.
Jetzt einmal ganz einfach runtergebrochen. Also so, als ob ich ein Volksschulkind wäre. Neuroplastizität. Was bedeutet das überhaupt? Was ist das? Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir eben immer wieder dasselbe denken, fühlen oder eben tun? Weil du immer gesagt hast, die Erfahrung und das Handeln ist auch ganz wichtig. Und was muss eigentlich passieren, damit dann tatsächlich neue Wege entstehen können?
Also die kürzeste Antwort lautet, was wir oft denken, fühlen und auch tun, wird in unserem Gehirn immer leichter verfügbar. Es ist unbewusst verfügbar. Wir brauchen nicht mehr drüber nachdenken. Es ist wie bei einer Strecke, die du täglich fährst mit dem Auto. Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken, wann du blinken musst und wann du abbiegst. Ich mache das vielleicht an einem Beispiel fest für Frauen. Eine Frau wird um Hilfe gebeten. Und sofort taucht dieser Gedanke auf, wenn ich jetzt Nein sage, enttäusche ich diese andere Person. Der Körper spannt sich an, sie sagt Ja, obwohl sie Nein meint, und kurz danach lässt dann die Anspannung wieder nach. Das Gehirn hat gelernt, diese ganze Kette: Anfrage, Bitte um Hilfe, Angst vor dieser Enttäuschung, dann der Körper spannt sich an, man sagt Ja. Und dann diese Erleichterung. Und ausgerechnet diese Erleichterung macht das Muster so hartnäckig. Weil diese Erleichterung wirkt für unser Gehirn wie eine schnelle Belohnung. Also das Dopamin wird ausgeschüttet. Das Ja fühlt sich für den ersten Moment besser an, auch wenn die Frau sich dann später wirklich darüber ärgert, dass sie wieder Ja gesagt hat. Wie entsteht jetzt ein neuer Weg? Das Gehirn braucht dieselbe Situation mit einem anderen Ausgang, mit einer anderen Erfahrung. Das heißt, wenn die Anfrage wiederkommt, kannst du mir helfen, spannt sich wahrscheinlich bei der Frau der Körper wieder an. Diesmal sagt aber die Frau nicht mehr Ja, sondern ich schaue mir das an und melde mich morgen. Und dann macht sie die neue Erfahrung. Ich kann dieses unangenehme Gefühl, das ich so abgespeichert habe in meinem Körper, aushalten. Mein Gegenüber ist vielleicht kurz enttäuscht. Oder ganz oft gar nicht enttäuscht, weil nicht jeder erwartet ja von uns, dass wir das auch tun, was sie von uns bitten. Und wir sind trotzdem miteinander in diesem Gespräch mit drinnen. Und genau daraus lernt das Gehirn. Ein neuer Gedanke ist nur ein Wegweiser. Und erst die neue Erfahrung, wie es sich anfühlt, macht den Weg begehbar. Und damit das tatsächlich auch wirklich klappt, braucht es 4 Dinge. Einmal den Auslöser muss ich erkennen, also den Moment, in dem das alte Muster anspringt. Das zweite ist, die neue Reaktion muss konkret sein. Ich möchte selbstbewusster werden, ist zu abstrakt für das Gehirn. Ich bitte um Bedenkzeit, ist ausführbar. Sie muss in einer echten Situation stattfinden, also nicht nur im Kopf. Das hilft schon, wenn man das vorher gut visualisiert und durchgeht, weil dann hat das Gehirn schon einmal eine Routine gebaut, aber nur im Kopf allein ist zu wenig. Und das Neue muss klein genug sein. Das heißt, weil das Gehirn sonst sofort wieder überfordert ist und wieder denkt, ah, das ist wie damals gewesen. Und wie oft man diese Dinge wiederholen muss, da gibt es keine magische Zahl. Wichtig ist, dass die neue Reaktion klein genug ist und immer wieder im Alltag ausprobiert wird. Und Fortschritt heißt für mich ja nicht, dass der alte Gedanke nie mehr auftaucht. Das geht auch nicht. Fortschritt ist, ich bemerke ihn früher, dieses alte Muster. Dieses alte Muster kann ich dann erkennen und ich kann Versuche starten, anders zu handeln und auch zu schauen, wie das Gegenüber reagiert. Und vielleicht können sich deine Hörerin für eine einzige Frage einmal entscheiden und zu schauen, in welcher vertrauten Situation könnte ich in dieser Woche einmal vielleicht ein klein wenig anders reagieren.
Und das ist ja voll spannend, weil im Kurs habe ja ich das für mich gleich einmal 100% umsetzen können. Weil ich bin so eine, wenn man was an mich heranträgt, sei es jetzt eine gute Idee für ein Projekt oder was auch immer, so, ja, voll geil, mach mal, weil ich wirklich auch so begeistert bin. Also wenn ich von Dingen begeistert bin natürlich. Ja. Und dann denke ich mir oft im Nachhinein, jetzt habe ich mir schon wieder was aufgehalst. Erstens, wann soll ich das überhaupt machen? Zweitens, okay, es ist eigentlich eine voll geile Idee, aber es zahlt jetzt nicht 100% aufs Menomio-Konto ein. Und ja, Menomio ist natürlich auch ein Stück weit ein Geschäftsmodell, also nicht ein Stück weit, sondern ist ein Geschäftsmodell, wo man dann denkt, boah, das war jetzt nicht so super, dass ich gleich wieder, ja, hier bitte gerufen habe. Und da habe ich mir aus dem Kurs mitgenommen, dass ich Entscheidungen nicht immer gleich treffe. Und das war am Anfang gar nicht so leicht. Also da habe ich mir wirklich auf die Finger setzen müssen oder den Mund zu halten, gedanklich. Und habe einfach gesagt, hey, klingt voll interessant, ich schlafe einmal drüber. Und dieses drüber Schlafen, dann auch da ein bisschen einen Abstand zu gewinnen, zu welchen Dingen auch immer, das hilft extrem. Und dann da die Erfahrung zu machen, erstens, genau wie du sagst, es war mir noch nie irgendwie verbes, wenn ich nicht gleich hurra mit vollem Karacho in irgendwas eingesprungen bin. Und zweitens, die Antwort für mich war ja auch am nächsten Tag eine viel klarere. Und dann kannst du ja auch ganz anders in das Thema irgendwie reingehen. Thema Willenskraft würde mich da auch noch interessieren, weil da kann man sich ja jetzt vornehmen, passt, wenn mich jetzt das nächste Mal jemand fragt, dann antworte ich nicht so. Und dann blub, höre ich mir schon wieder reden. Also die Frage, warum alleine reicht denn Willenskraft oft nicht aus? Und ich habe auch einen extrem starken Willen. Also ich bin sehr willensstark und ja, rückblickend gesehen kann ich da auch zum Beispiel beim Thema Diäten ein Lied singen. Ich war schon ganz oft, ganz lange auch so willensstark, irgendwas durchzuziehen. Und dann kommt meistens irgendwie nur so ein ganz kleiner Impuls, Ereignis, Möglichkeit, was auch immer. Das haut dir dann so aus der Bahn, dass du dann sagst, na, aber eigentlich habe ich eh immer schon gewusst, dass das der volle Schatz ist. Also, um auf die Frage auf den Punkt zu bekommen, weil eben auch viele glauben, wenn ich etwas nur stark genug will, werde ich es eben auch schaffen. Aber warum reicht die Willenskraft nicht aus und warum fallen wir dann eben in alte Muster zurück, auch wenn wir wissen, dass das ja nicht gescheit ist?
Also ich würde gern diesen Satz, dieser ist ja sehr weit verbreitet, du musst es nur wollen, vielleicht in ein anderes Licht stellen. Unser Gehirn ist nicht bequem, sondern unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Es greift immer auf die vertrauten Situationen zurück, weil sie einfach viel schneller verfügbar sind. Und weil sie in ähnlichen Situationen schon irgendwann einmal gut funktioniert haben, also vorhersehbares Ereignis. Das gibt Sicherheit, wenn ich weiß, wie etwas ausgeht, auch wenn es oft zum Nachteil ist. Aber was Neues gibt Unsicherheit. Und die Willenskraft dagegen gehört zu den bewusst gesteuerten Vorgängen. Also unser präfrontaler Kortex, unser Denkhirn, der braucht viel Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis wird belastet. Es braucht eine klare Absicht, ganz viel Selbststeuerung und dieser Teil des Gehirns braucht auch ganz viel Energie. Die alten Muster brauchen das alles nicht. Es wird von einem Auslöser gestartet und dann läuft alles automatisch ab. Das kennen wir alle, wo man im Nachhinein dann denkt, wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Man könnte ja sagen, die Willenskraft muss erst die Schuhe anziehen und das alte Muster steht schon im Türrahmen drinnen. Dazu kommt der Zeitpunkt. Der Vorsatz, den wir bilden, passiert meistens in einer angenehmen Atmosphäre. Vielleicht beim Podcast, beim Tee, dann denke ich mir, ja, das mache ich jetzt so. Aber die Realität, das alte Muster begegnet uns meistens am Dienstag am Abend um 7 oder noch später. Wir sind müde, wir sind zermürbt vom Tag, wir sind gestresst in der Situation, die uns emotional trifft. Und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und viele dieser Muster haben eine Schutzfunktion. Das heißt, wenn ich mich anpasse, verhindert das möglicherweise Konflikte. Oder wenn ich perfekt genug bin, können mich andere nicht kritisieren. Oder wenn ich mich zurückziehe, dann kann ich auch nicht abgelehnt werden. Nur zurückziehen heißt auch wieder Einsamkeit. Und nehmen wir mal wieder eine Frau, die seit Jahrzehnten gelernt hat, oder die immer sofort hilft, die ist erschöpft. Sie nimmt sich fest vor, beim nächsten Mal Nein zu sagen. Und dann kommt die Anfrage und in diesem Moment geht es wahrscheinlich gar nicht um die zusätzliche Aufgabe, sondern es geht um eine viel ältere Vorhersage. Weil wenn ich Nein sage, bin ich vielleicht egoistisch oder wäre egoistisch wahrgenommen. Das wollen wir alle nicht. Wenn jemand enttäuscht ist, habe ich vielleicht etwas falsch gemacht. Und wenn ich nicht funktioniere, gehöre ich vielleicht nicht mehr dazu. Das sind alles Grundbedürfnisse, die da sofort anspringen. Also das Grundbedürfnis der Zugehörigkeit, der Bindung oder das Grundbedürfnis der Sicherheit oder auch des Selbstwertes. Und die Willenskraft tritt also gegen ein emotional aufgeladenes Schutzprogramm an. Und das ist kein fairer Wettkampf. Weil der Satz, wenn du wirklich willst, schaffst du es auch, wirkt zwar motivierend, er kann aber sehr ungerecht sein. Was hilft stattdessen? Nicht mehr Druck, sondern eine bessere Vorbereitung. Und auch da wieder drei Fragen für deine Community. Wann genau springt mein Muster an? Was verschafft mir in diesem Moment vielleicht Erleichterung? Und welche kleine Reaktion kann ich denn vorbereiten? Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich mich sofort rechtfertigen will, atme einfach einmal ein und aus und dann sage ich, gib mir einen Moment Zeit. Dann muss ich die neue Antwort unter Druck nicht kreieren, sondern ich habe sie schon vorbereitet. Weil die alten Muster sind immer viel stärker, sie sind viel besser als die anderen, weil sie einfach automatisch anspringen. Und dieses alte Muster bringt einfach die Entspannung. Und das wollen wir in dem Moment. Und im Nachhinein bereuen wir es wieder.
Das mit der Willenskraft, das ist ja insofern ein zweischneidiges Schwert, weil wenn ich es dann doch nicht schaffe, dann bin ich ja gleich wieder da, ich habe es ja gleich gewusst, meine, ich kriege gar nichts auf drei. Jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft. Also das ist auch sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Jetzt haben wir ja noch sehr in der Theorie, Yves, und was mir ja im Kurs auch so taugt hat, deine Praxisbeispiele. Weil ja, man horcht uns zu, man versteht das oder vielleicht muss man es nur ein zweites Mal hören, um das auch wirklich zu verstehen, was du sagst.
Unbedingt öfters.
Aber du hast ja wirklich viele Praxisbeispiele immer parat. Und ich möchte jetzt wirklich gern direkt eben mit meinem Menomius, so nenne ich meine Hörerinnen, was ausprobieren. Also wie können wir einen automatischen Gedanken eben wie, na das schaffe ich sowieso nicht, na dafür bin ich jetzt schon zu alt oder na das wird sowieso nichts. Wie kann man das bewusst unterbrechen?
Sehr gern, machen wir das gemeinsam. Mhm. Also such deinen Satz aus. Vielleicht eben, dass ich schaffe das nicht oder ich bin schon zu alt dafür. Und noch etwas vorweg, weil das das häufigste Missverständnis ist. Wir versuchen jetzt nicht, diesen Gedanken loszuwerden, auf keinen Fall. Wir schaffen nur einen kleinen Abstand zwischen den Gedanken und meiner Reaktion. Und dafür gibt's die vier Bs. Das heißt, das Bemerken, das Befragen, dann die Brücke bauen und dann das Bewegen. Der erste Hinweis ist dieses Bemerken. Sag innerlich, nicht, ich schaffe das nicht, sondern ich bemerke gerade diesen Gedanken, dass ich es nicht schaffe. Da kann ich schon einmal Abstand halten. Allein die Formulierung verändert schon etwas. Aus einer scheinbaren Tatsache wird ein Gedanke, der gerade auftaucht. Und der Inhalt ist aber derselbe. Deine Position dazu verändert sich. Also zuerst bemerken. Dann das zweite ist befragen. Frag dich, ist dieser Gedanke eine Tatsache? Ist es eher eine Befürchtung oder ist es eine alte Erfahrung, die ich gemacht habe? Und vielleicht hast du früher mal etwas nicht geschafft und daraus folgt noch keine sichere Ausgabe, dass es heute genauso ist. Das dritte wäre so diese Brücke schlagen. Wir ersetzen den Gedanken nicht durch etwas Schönes, das hast du gelernt bei mir. Ich bin total gegen dieses rosarote Denken, sondern durch etwas Glaubwürdigeres. Also ich schaffe das nicht, ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Den ersten Schritt kann ich jetzt ausprobieren. Den ersten kleinen Schritt kann ich jetzt ausprobieren. Und jetzt möchte ich beim zweiten Satz nochmal kurz bleiben, weil das ja auch so unser Thema ist. Ich bin zu alt dafür. Die Gehirnforschung ist an dieser Stelle ziemlich eindeutig oder sehr eindeutig. Neuroplastizität endet nicht mit 40, auch nicht mit 50, auch nicht mit 60. Sie wird auch nicht schwächer, sondern sie ist immer da. Unser ganzes Leben lang. Solange wir leben, kann sich unser Gehirn verändern. Und der ehrliche Brückensatz lautet dann eben, vielleicht lerne ich heute anders und brauche etwas mehr Zeit und Entwicklung ist weiterhin möglich. Das heißt, es öffnet mir einfach wieder Möglichkeiten und Türen. Und das vierte ist dann dieses Bewegen. Frag dich, was ist der kleinste nächste Schritt, den ich jetzt machen kann? Also keine großen Schritte, das überfordert unser Gehirn wieder und unser Gehirn geht sofort in den Widerstand, je größer der Schritt ist. Vielleicht informierst du dich über irgendetwas. Vielleicht schreibst ein kurzes Mail, vielleicht gehst du 10 Minuten spazieren oder du sprichst eine kleine Grenze aus. Also nicht bei großen Dingen Nein sagen, sondern einmal bei kleinen Dingen. Weil unsere Mitmenschen, unser Umfeld muss sich ja auch daran gewöhnen, dass wir plötzlich anders ticken. Das heißt, auch das dürfen wir mit berücksichtigen. Und der alte Gedanke darf ruhig noch da sein. Entscheidend ist nur, dass er nicht mehr alleine das Steuer übernimmt. Denn ein Gedanke ist ein Vorschlag von unserem Gehirn. Es ist keine Anweisung, die wir folgen müssen. Und das ist so der große Unterschied dann.
Also einfach einmal ein bisschen versuchen, ja, herauszutreten aus einer Situation und sich dann eben diese Fragen zu stellen. Und das wirkt oft wirklich Wunder. Und was ja auch voll spannend ist zum Thema Neuroplastizität, also das ist ja jetzt nicht irgendein Trend oder was auch immer, sondern das ist ja, glaube ich, in den Nullerjahren tatsächlich richtig stark und groß geworden mit viel Forschung, weil bis dahin schon immer noch so dieses, naja, was von der Genetik vorgegeben ist, das ist halt so und da kann man nicht mehr recht viel mehr machen. Und mit viel Forschung, mit vielen Koryphäen, die da eben federführend dabei sind, ist man draufgekommen, dass das Gehirn tatsächlich wirklich bis zum letzten Atemzug gewillt ist, mitzutun. Also das finde ich so faszinierend. Also überhaupt das Wundermensch, sage ich mittlerweile, glaube ich, in jeder Episode, weil es so geil ist. Ein Thema, was wir schon ein bisschen angerissen haben, ist so das Thema Glaubenssätze. Also auch diese Überzeugungen, die man von sich selber hat. Vielleicht, Yves, kannst du ganz kurz erklären, was ist ein Glaubenssatz?
Ein Glaubenssatz ist eine tief gelernte Annahme über uns selber, über Menschen und über die Welt. Ich halte etwas für wahr, ohne dass ich es heute nur überprüfe. Das habe ich früher gelernt. Solche Sätze klingen, ja, ich bin nicht gut genug, das kennen wir alle. Ich muss funktionieren, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss stark sein oder ich muss mich beeilen. Das sind ganz tief verankerte, verwurzelte Glaubenssätze. Und es gibt aber Gott sei Dank auch hilfreiche, nur die benennen wir nie. Ich darf da um Hilfe bitten zum Beispiel oder ich kann lernen oder ein Fehler sagt nichts über meinen Wert aus. Wir beschäftigen uns meistens oder fast immer mit den negativen Glaubenssätzen. Und im Gehirn liegt so ein Satz allerdings nicht als Zettel in einer Schublade drinnen, sondern dahinter steckt ein riesiges Netzwerk an Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, als junger Mensch, als Erwachsener, aus Erinnerungen, aus Gefühlen, aus allen Körperreaktionen, die unser Gehirn immer wieder abruft und natürlich auch aus Erwartungen. Und ich vergleiche einen Glaubenssatz ganz gern mit einer Brille. Wenn ich die Brille aufhab, ich bin nicht gut genug, fällt mir jede Kritik sofort auf. Ein Lob erkläre ich dann eher aus Höflichkeit oder Glück gehabt. Und dadurch wirkt es so, als würde die Welt meinen Glaubenssatz andauernd bestätigen. Weil wenn ich die Brille aufhab, ich bin nicht gut genug, dann habe ich meine Aufmerksamkeit genau dort. Ein Glaubenssatz ist also keine Beschreibung der Wirklichkeit, es ist ein gelerntes Modell, durch das wir die Wirklichkeit betrachten. Und weil wir diese Brille eben meist schon so lange aufhaben, vergessen wir manchmal, dass wir überhaupt eine Brille aufhaben. Deshalb ist die Frage besonders hilfreich, ist das wirklich eine Tatsache oder ist es ein Satz, den ich schon so oft gedacht habe, dass er inzwischen wie eine Tatsache sich anfühlt?
Mir schläft ehrlicherweise gerade ein bisschen das Gesicht ein, weil ich mich gerade so ertappt fühle, Yves. Wie du gesagt hast, jetzt Lob. Mhm. Ja, da zieht mir gerade voll die Gänsehaut auf und berührt mich gerade zutiefst, aber das bin ich eh schon bei dir gewohnt mit Gesprächen mit dir. Weil es mir nach wie vor so schwer fällt, diese Wertschätzung, diesen Zuspruch auch, den ich von meiner Community kriege. Also riesengroßes Danke an dieser Stelle und ich meine es wirklich so. Aber ganz oft habe ich echt Schwierigkeiten, das anzunehmen, weil man denkt, naja, so life-changing ist das jetzt auch wieder nicht. Ja, weil ich wirklich oft Nachrichten kriege, wo drinnen steht, hey, du hast mein Leben gerettet, du hast meine Ehe gerettet, wo ich mir denke, oh, 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 oh.
Ja. Oft ist es ein einziger Satz, der wirkt. Also es passiert ja oft viel vorher, aber oft ist es genau der eine Satz in diesem Moment, der dann die Wirkung zeigt. Und das ist einfach was Wundervolles und Großartiges.
Und eben dieses, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht richtig. Ich meine, wir zwei haben auch schon stundenlang drüber geredet.
Und wir haben ja gelernt, Eigenlob stinkt.
Ah, ja,
dürfen wir dir das gar nicht zuerkennen.
Ja. Oh, da habe ich auch noch viel Luft nach oben. Ich muss eh noch ganz viel lernen für meine Prüfung. Das muss ich mir alles nochmal genauer anschauen. If Glaubenssätze und Wechseljahre passt ja auch wunderbar zusammen, oder? Ist was nur für alte Gredeln. Wechseljahre kann ich nicht zugeben, weil dann bin ich officially alt und unbrauchbar und so weiter. Und es beeinflusst ja eben uns so sehr, wie wir jetzt besprochen haben, wie wir über die Wechseljahre denken, aber auch sprechen. Und mir ist ja so wichtig, ich sage, hey, ich bin angetreten, um wirklich das Narrativ der Wechseljahre zu ändern, weil wir müssen endlich anfangen, uns andere Geschichten darüber zu erzählen. Erstens einmal überhaupt darüber zu erzählen, zweitens auch andere Geschichten. Was passiert denn jetzt eben, wenn sie eine Frau täglich sagt, na, Wechseljahre, da lässt mir jetzt einfach mein Körper vor im Stich. Ich gehöre halt zu dem Drittel, wo es richtig hundselendig ist. Die Wechseljahre, die machen mich echt fertig. Und ja, aber jetzt geht sowieso nur mehr bergab. Und was mir da auch wichtig ist, und das hast du eher schon angerissen, wo liegt denn der Unterschied zwischen wirklich einem hilfreichen Umgang mit der Sprache, auch so mit dieser inneren Stimme, und zwischen diesem, ich nenne es jetzt einmal, toxischen, positiven Denken?
Also Worte sind ja keine Zaubersprüche. Sie sind aber auch nicht nur neutrales Hintergrundrauschen. Wenn sich eine Frau jeden Tag sagt, mein Körper lässt mich im Stich, durch diesen Satz werden die Hormone nicht verändert, ist klar. Aber er verändert darauf, worauf unser Gehirn dann tatsächlich die Aufmerksamkeit richtet, wie die körperlichen Veränderungen bewertet werden. Die Frau beobachtet dann vielleicht genauer, jedes Vergessen wird zum Zeichen des Abbaus. Und nach jeder schlechten Nacht erwartet sie schon am nächsten Morgen, dass der ganze Tag wieder furchtbar wird. Und jede negative Erfahrung können dann die Beschwerden tatsächlich verstärken. Und jetzt ganz deutlich, was oft missverstanden wird, die Symptome sind deswegen nicht eingebildet. Unser Gehirn verarbeitet Körpersignale im Lichte unserer Erfahrungen, unserer Befürchtungen. Das ist keine Schwäche, sondern das ist reine Physiologie. Ich erkläre das gerne mit zwei Wellen. Die erste Welle ist so das körperliche Symptom. Erhitzewallung, schlechter Schlaf, Nebel im Gehirn, das Herzklopfen. Und die zweite Welle entsteht durch unsere Bewertung. Das ist mir total wichtig. Mein Körper zerfällt, ich verliere die Kontrolle, so wird es für immer in mein Leben bleiben. Und die zweite Welle bringt dann zusätzlich Angst, Anspannung und Hilflosigkeit. Und ein guter Umgang mit der Sprache leugnet nicht die erste Welle, sondern sie hilft, die zweite Welle kleiner zu machen. Und dieses toxische, positive Denken, da bin ich total dagegen, weil wenn dann Menschen zu dir sagen, du bist gerade in dieser Hitzewallung drinnen, du musst die Wechseljahre als Geschenk sehen. Oder vielleicht denk positiv, dann verschwinden die Beschwerden schon. Oder dein Körper heilt alles, wenn du nur richtig willst. Das ist Quatsch. Das belastet uns Frauen einfach zusätzlich. Denn wer dann weiterhin trotzdem diese Hitzewallungen hat und diesen Nebel im Gehirn drinnen, der zieht vielleicht für sich dann den Schluss, ich habe falsch gedacht. Oder ich habe mich einfach zu wenig bemüht und zu wenig angestrengt.
Oder jetzt habe ich schon wieder nicht gecheckt, wie ich es richtig machen kann.
Genau. Das heißt, eine hilfreiche Sprache klingt viel ehrlicher für mich. Diese Phase zum Beispiel fordert mich gerade. Also ich verleugne nichts, weil dadurch die Symptome nicht weggehen, sondern eher stärker werden. Sondern die Phase fordert mich gerade. Oder ja, meine Beschwerden sind jetzt real. Sie sind einfach da. Und ich darf mir auch medizinische Unterstützung holen. Und gleichzeitig kann ich aber beeinflussen, wie ich mit mir selber spreche und was für mich heute vielleicht ein nächster kleiner Schritt wäre, um die Situation anders zu bewerten. Und die Studien sagen das ja auch ganz genau. Das heißt, wie ich über etwas denke, kann die Belastung durch die Symptome, die ich tatsächlich erlebe, tatsächlich verringern. Wie oft eine Hitzewallung dann eintritt, das ändert sich zwangsläufig leider nicht. Und diese toxische Positivität verlangt, dass ich mich anders fühle. Das geht aber nicht. Eine hilfreiche Sprache hilft mir, mit dem anders umzugehen, wie ich mich fühle. Das heißt, Sprache beseitigt also keine hormonelle Veränderung. Sie entscheidet aber mit, ob ich mit meinem Körper mich ausgeliefert fühle oder ob ich noch Handlungsmöglichkeiten habe. Und das ist so der große Unterschied zwischen diesen Welten.
Da habe ich vor einiger Zeit auf Instagram, für alle, die mir noch nicht folgen auf Instagram, menomio_podcast, habe ich da ein Reel gemacht und zwar genau zu dem Thema, nämlich, hey, ich habe den besten Lifehack für die Wechseljahre und zwar mach da auf deinem Handy eine Notiz für glückliche Wechseljahre oder nennst das irgendwie anders und da notierst du dir jeden Tag eine Sache, einen positiven Blick, wie zum Beispiel das kann sein, hey, heute habe ich immer meinen Schlüssel eingesteckt. Bin ich so Kandidat. Ja. Oder hey, heute habe ich eine Hitzewallung gehabt und es war mir wurscht. Weil, ich meine, das merke ich jetzt auch gerade, der Thermometer steigt, wir sind auf 30,2. Ich schwitze wie nur was. Zuerst ist mir richtig runtergerunnen. Dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich egal, ob ich jetzt schwitze oder nicht.
Wir schwitzen zu zweit.
Hier ist auch heiß. Und genau. Sicher, da haben wir schon viel besser. Ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, eben diese Herangehensweise und gleichzeitig auch das ja offen bleiben dafür und sie auch die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zu relativieren. Weil ich glaube, Erwartungshaltung ist auch etwas, was eine riesengroße Rolle spielt. Also was kommt dann irgendwie so gehirngerechte Alternative, sage ich jetzt einmal, sein, so Wechseljahre, Alter, ab jetzt, over and out.
Wie gesagt, also auf keinen Fall einen rosaroten Satz draus machen. Wenn es nicht so ist, wie zum Beispiel die Wechseljahre sind die schönste Zeit meines Lebens, weil wenn die Frau kaum schläft und Hitzewallungen hat, sich selbst oft nicht wiedererkennt, ist dieser Satz einfach unglaubwürdig. Und der unglaubwürdige Satz wirkt in unserem System nicht. Er ärgert uns nur. Eher realistischere Alternative könnte zum Beispiel so klingen, diese Phase fordert mich gerade, meine Beschwerden sind real, wie das vorhin gesagt hat, ich darf mir Unterstützung holen. Schritt für Schritt finde ich für mich heraus, was mir hilft. Weil jede Frau ist wieder anders. Der eine Frau hilft das besser und der anderen das besser. Das heißt, ich muss immer für mich, für mein eigenes System schauen und experimentieren, was hilft denn. Dieser Satz beschönigt dann nichts. Er benennt die Belastung, er erklärt aber nicht, dass ich versage. Das ist, glaube ich, so wichtig. Und er macht aus dem heutigen Zustand keine endgültige Zukunft. Ich gebe da vielleicht ein paar Varianten für den Hirnnebel. Also meine Konzentration ist gerade wieder weniger verlässlich. Und nicht sagen, ich vergiss alles. Das wird alles so bleiben. Ich darf Aufgaben vereinfachen. Oder ich kann Pausen einplanen. Oder ich kann das einmal ärztlich abklären lassen und schauen, was mich unterstützt unter Umständen. Oder bei Selbstzweifeln hilft einfach, ich fühle mich gerade ungewohnt verletzlich. Das heißt nicht, dass ich meine Fähigkeiten verloren habe. Oder auch bei Schlafproblemen. Mein Schlaf ist gerade gestört. Ich schaue mir die Ursachen an, unterstütze meinen Körper so gut ich kann. Für mich ist ein innerer Satz dann gehirngerecht, wenn er auch um 3 Uhr morgens nach einer schlechten Nacht für mich glaubwürdig klingt. Dann funktioniert es.
Was ich ja auch so spannend finde und ich schon so das Gefühl habe, dass das Gehirn in den Wechseljahren mit diesen vielen hormonellen Umstellungen und so schon noch mal mehr, ich weiß nicht, zum Turn kriegt, ein Upgrade vielleicht noch mal kriegt oder was auch immer, weil viele Frauen eben gerade in dieser Phase, in dieser sagenumwobenen Lebensmitte plötzlich eben merken, hey, ich habe ja jahrzehntelang nur funktioniert. Ich habe ganz lang das gemacht, was andere glücklich gemacht hat, aber eigentlich nicht mehr. Ich habe mich gekümmert um die unterschiedlichsten Leute in unterschiedlichsten Rollen, aber happy habe ich das eigentlich nicht gemacht. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, was ich eigentlich selber will. Was glaubst du, warum brechen eben Fragen nach ja, den eigenen Bedürfnissen, den Werten und dem Sinn vielleicht auch ein Stück weit gerade in den Wechseljahren auf?
Ich glaube, in dieser Lebensmitte treffen Biologie, wie wir uns verändern, und auch unsere Biografie aufeinander. Und wie du schon gesagt hast, viele Frauen haben jahrzehntelang sehr aufmerksam nach außen gelebt. Was brauchen die Kinder? Was muss im Beruf erledigt werden? Wer braucht Unterstützung von mir? Wo muss ich denn gerade einspringen? Das ist eine große Fähigkeit von uns Frauen. Und gleichzeitig wird unser Gehirn besonders gut in dem darin, was es immer und immer wieder tut. Wer über ganz viele Jahre diese Bedürfnisse anderer wahrnimmt, erkennt schon auf einen ersten Blick, was der andere braucht. Und die eigenen Signale überhören wir dann. Und dann verändert sich in der Lebensmitte ja gleichzeitig vieles andere auch. Das heißt, die Kinder werden selbstständig, gehen außer Haus. Die Eltern werden älter und oft auch kränker. Beziehungen und Beruf werden oft neu bewertet, weil das mit den eigenen Werten nicht mehr zusammenstimmt. Der Körper setzt deutliche Grenzen durch diese hormonellen Veränderungen, wie wir wissen, was dann alles passiert, Schlafmangel, Gehirnnebel und so weiter. Und was früher noch irgendwie ausgeglichen werden konnte, lässt sich plötzlich schwerer handeln. Und dann sagt die Frau vielleicht einen Satz, ich kann weiterhin alles erledigen, ich möchte nur nicht mehr auf diese Art und Weise leben. Und ich würde sagen, das ist kein Midlife-Crisis, sondern es ist eher innere Neubewertung. Und bei uns sind ja viele Teilnehmerinnen drinnen, die genauso unser Alter haben und die sagen, ich möchte mich einfach neu orientieren. Weil das bisherige Modell, das Lebensmodell hat zwar getragen, aber jetzt passt das nimmer mehr zu der Frau, die sie inzwischen geworden ist. Und ich glaube, das hast du auch erlebt in der Ausbildung, es gibt so drei Unterscheidungen. So einerseits das Bedürfnis, sagt man, was mir gerade fehlt. Und das kann sein Ruhe, das kann Nähe sein, das kann Freiheit sein. Ein Wert sagt mir, wie ich leben möchte, was mir wirklich wichtig ist. Vielleicht mehr Selbstbestimmtheit, vielleicht mehr Unabhängigkeit, vielleicht authentischer sein. Und der Sinn entsteht dann, wenn mein Alltag mit dem verbunden ist, was mir wirklich wichtig ist. Und du hast es erlebt, die Wertearbeit in der Ausbildung dauert ja tatsächlich einen Tag. Das machen wir nicht so nebenbei am Küchentisch alleine schon gar nicht. Das braucht Zeit, das braucht auch eine gute Struktur und es braucht Menschen, die dieselbe Frage gerade stellen. Und deshalb arbeiten wir sehr viel an diesen Bedürfnissen, an diesen Werten und auch an diesen Lebensrollen. Und ein neues Ziel allein reicht eben nicht aus, wenn es gegen meine Werte ist. Weil dann ist ein neues Ziel nichts anderes wie ein weiterer Punkt auf meiner Pflichteliste. Und eine hilfreiche Frage wäre hier, was würde ich in meinem Leben anders gestalten, wenn ich mich nicht dafür rechtfertigen müsste?
Voll spannend. Zum Thema Psyche und Wechseljahre übrigens für euch zur Infos, alle, die es nicht gehört haben, ich habe mit der Nicole Engel über dieses Thema gesprochen in einigen Folgen davor. Voll gern dann noch schauen in der Bibliothek und diese nachhören, wenn du diese Episode nicht gehört hast. Das ist wirklich mega spannend. Jetzt hast du schon angerissen das Thema Zielsetzung. Das ist ja auch so eine Erkenntnis aus meiner Ausbildung. Ein Ziel formuliert ist ja schnell, ja, aber es reicht eben nicht, dass es vernünftig klingt, sondern es muss emotional auch wirklich was auslösen. Und ich sage jetzt, was mein Ziel ist. Am 31.12., also haben wir nur ein bisschen.
2026.
Dankeschön, siehst du, ich habe bis jetzt immer nur 31.12. gesagt. Also, am 31.12.2026 bin ich bei mir im Fitnessstudio im John Harris in Linz und mache mit meinem Trainer, also der schaut mir zu, dass ich es wirklich richtig mache, einen Klimmzug und zwar nicht aus den Armen, sondern einen richtigen Lattzug, das heißt aus dem Rücken, wo ich wirklich mit der Brust raufgehe. Da bin ich jetzt noch meilenweit davon entfernt. Ich trainiere da drauf hin und jedes Mal, wenn ich dann bei diesem Gerät bin, wo ich halt jetzt noch unterstützt werde, stelle ich mir vor, wo dann da eben nicht nur der Trainer, der André dabei steht, sondern halt auch der weltbeste Ehemann. Vielleicht hat das Töchterlein auch Zeit, ja, dass sie mich auch filmen, um dem Beweis anzutreten oder herzuzeigen, wie weit ich gekommen bin. Und wie cool das ist. Und das taugt mir da voll. Und da ist auch, also ich bin halt auch ein schwer emotionaler Typ, Gott sei Dank, wie ich dann oft wirklich dann mit Tränen in den Augen dann meine Übung mache. Und ich bin mega gespannt, wie weit ich am 31.12. komme. Und ja, bin da eben sehr fleißig dabei, weil ich das halt einfach schaffen möchte.
Bitte also, ein Kurzvideo in die Community, kann ich dann nur sagen.
Absolut.
Als Beweis.
Wird genau so sein. Also, jetzt haben wir gesagt, ein Ziel muss nicht nur vernünftig klingen, sondern es muss eben auch emotional etwas in mir auslösen. Warum scheitern eben so Vorsätze wie, okay, dann mache ich halt einen Klimmzug jetzt oder okay, dann mache ich halt ab jetzt Krafttraining, weil die Daniela sagt, das bringt halt wirklich was. Oder okay, geht's gehört, wichtig, Grenzen setzen. Ab jetzt setze ich einfach meine Grenzen. Oder eben dieses, ja passt, ab jetzt achte ich besser auf mich. Wie formuliert man jetzt so ein Ziel, dass das Gehirn tatsächlich Lust bekommt, auch wirklich in Bewegung zu kommen?
Du hast es schon gesagt, es sollte sehr emotional sein. Und du hast es auch so beschrieben, wie du dir das vorstellst, wie das sein wird, wenn du tatsächlich am 31.12.2026 diesen Klimmzug machst. Und dadurch bereitest du dein Gehirn schon darauf vor. Aber ich möchte vielleicht ein bisschen abbiegen, weil das weiß ja eh jeder.
Also du wirst jetzt gerade sagen, die Vorstellung alleine reicht nicht.
Nein, ist gut. Aber ich möchte damit sagen, dass manche Ziele eben nicht immer lustig sind. Es ist einfach so, wenn ich jetzt anfange, mir Grenzen zu setzen, dann ist das am Anfang meistens nicht wirklich lustig. Wenn ich sage, ich fange Sport an zu machen, ganz am Anfang, und wenn ich müde bin, ist das wenig verlockend. Das kann ich mir dann nur so einreden, es funktioniert einfach nicht. Oder wenn ich sage, ich habe jetzt ein schwieriges Gespräch vor mir, das mir total wichtig ist, aber es bleibt ja trotzdem ein schwieriges Gespräch. Das heißt, nicht jedes Ziel ist lustig. Die Frage ist immer, wie gehe ich heran, mit welcher Bewertung und auch, welche großen Schritte mache ich. Weil wenn du das sagst, du möchtest morgen diesen Klimmzug machen, wird das nicht funktionieren, sondern du denkst ja schon in diesen wirklich kleinen Schritten. Und ich glaube, die allerwichtigste Frage ist, wenn Ziele eben nicht so erstrebenswert sind, aber mit meinen Werten trotzdem, dass mir das wichtig ist, warum ist mir das wichtig? Also dieser Wert dahinter. Ich sollte mehr Sport machen, klingt eher wie ein Auftrag von außen. Wenn ich was sage, ich möchte mich in meinem Körper wieder kräftiger fühlen, dann beschreibt das eine persönliche Bedeutung. Nur reicht auch das für die Umsetzung nicht aus, weil Ziele ganz oft zu abstrakt sind. Ich achte besser auf mich, mit dem kann das Gehirn einfach gar nichts anfangen. Es braucht immer einen bestimmten Auslöser, das haben wir bei den Gewohnheiten auch gelernt. Wann genau soll dieses neue Verhalten eben stattfinden? Und meistens sind die Ziele viel zu groß. Das heißt, ob jetzt trainiere 5-mal in der Woche, ist viel zu groß. Weil was ist, wenn es dann einmal nicht ausgeht? Dann ist sozusagen das ganze Ziel zunichte. Und was wir nicht machen, was meines Erachtens aber total wichtig ist, wo ich ganz viel Widerspruch auch erlebe, wenn ich mit anderen Trainern diskutiere und kommuniziere, ich brauche einen Plan, einen Wenn-Dann-Plan.
Absolut, absolut.
Wenn dieses Hindernis oder dieses Problem auftaucht, was mache ich denn dann? Dann hast du ganz oft so in meinen Trainerkreisen, naja, du musst positiv denken. Nein, das heißt, ich schaue vorher, welche Hindernisse könnten denn auftreten, mache mir einen Plan, was ich dann mache, wenn dieses Hindernis auftritt. Weil dann, in dem Moment, wo das tatsächlich passiert, braucht mein Gehirn nicht kreativ sein, sondern hat einen fix und fertigen Plan, wie es es umsetzen kann. Das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Das ist ein gehirnfreundliches Ziel. Da gibt es ganz viele Studien, dass das wirklich total super funktioniert, wenn man diesen Wenn-Dann-Plan mit einbaut. Das heißt, weil mir ein kräftiger Körper wichtig ist, gehe 3-mal in der Woche nach der Arbeit eine halbe Stunde ins Fitnessstudio, also nicht 5-mal, sondern 3-mal, eine halbe Stunde. Und wenn es wirklich einmal nicht funktioniert, wenn ich es wirklich einmal nicht schaffe, dann mache ich am Abend 15 Minuten schnelles Gehen. Da steckt alles drinnen, das Wofür, also was ist mir wichtig, was konkret, wann mache ich es, dann dieser kleine Schritt und dieser Plan. Und ein Wunsch sagt dir nur aus, was du gern möchtest. Ein Plan sagt deinem Gehirn, was es am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag am Abend zu tun hat.
Also einen Plan zu haben, das ist so wichtig.
Und vor allem für Hindernisse auch.
Auch total und auch, um es wirklich auch einzuhalten. Das habe ich auch ganz lang, ich weiß eh, dass ich Montag, Mittwoch, Freitag im Fitnessstudio bin, Samstag, Sonntag optional. Ich weiß, dass ich jeden Mittwoch mache mein Step Aerobic. Ich liebe das so sehr und da fährt der Zug drüber. Das kann ich nicht verschieben, weil das ist ja der Group Fitnessstunde. Ja. Das Krafttraining, was ich Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag noch mache, das steht auch in der Früh, weil ich auch ganz lang immer über mich gesagt habe, ich kann nur in der Früh Sport machen, weil dann geht es gar nicht mehr. Habe ich mittlerweile auch umprogrammiert bei mir, dass wenn einfach Termine sind, die sich nicht anders ausgängen, na, dann mache ich es entweder am Abend oder mache eben eine Alternative dazu. Das ist wirklich so wichtig und ja, immer wieder erstaunlich, wie sehr uns nicht nur unser Körper, sondern unser Gehirn, das wir ja, glaube ich, auch ganz lange Zeit viel zu sehr unterschätzt haben, wirklich bereit ist, mit einem zu arbeiten und zu erarbeiten.
Und manchmal geht es wirklich leicht. Das heißt, wenn ich mir einen Termin in meinen Terminkalender einplane und wo ich von vornherein sage, das ist ein ganz, ganz wichtiger Termin, dann werde ich den einhalten. Wenn ich nur sage, ich mache Montag, Mittwoch und Freitags, dann können schon wieder 1000 Dinge dazwischen kommen, weil ich auch nicht weiß, wann Montag, Dienstag und Freitag. Und ich habe keinen Plan, wenn es eben dann nicht funktioniert.
Was mir jetzt auch noch ganz wichtig ist in dem Gespräch, ich habe ja immer wieder mal schon erzählt, ich mache eine spannende Ausbildung und sind haufenweise Fragen gekommen. Jetzt bist du da und ich möchte ja unbedingt euch, lieben Menomios, diese Möglichkeit geben, auch nur ein bisschen so, ich sage mal, behind the scenes zu schauen. Ja, weil ich habe eben die Ausbildung bei der IF gemacht und ich habe erlebt, dass man dort eben nicht nur Wissen übers Gehirn sammelt, sondern ja, man wird halt auch zwangsläufig, ob man will oder nicht, auch mit den eigenen Mustern, mit den eigenen Werten und Lebensrollen konfrontiert. Ganz viele spannende Themen, die sich ergeben haben, auch bei mir, wo man gedacht habe, habe ich schon tausendmal aufgearbeitet in meinem Leben. Zum Beispiel diese Wertearbeit habe ich auch schon gemacht, habe ich aber so wie bei dir noch nie erlebt und war so ein cooles Erlebnis. Dann, du hast ja auch so viele Techniken, wie die eigene Klopftechnik, von der haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das Fassl will man jetzt auch nicht aufmachen. Alle, die sich dafür interessieren, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist ja voll geil, dass das nicht nur in Persona geht. In Österreich hast du da so hauptsächlich deine Stationen, sondern, hast mir gerade jetzt im Vorgespräch auch gesagt, es gibt jetzt einen echt coolen Online-Kurs auch in der Gruppe, weil ich glaube, die Gruppe, die macht auch ganz, ganz viel aus. Also wir waren ja ein total bunt zusammengewürfelter Haufen, wo ich mich auch noch so an dem ersten Tag erinnern kann, wo ich mir dachte, okay, es könnte spannend werden. Und es ist spannend worden und es war auch so beeindruckend und bewegend zu sehen, wie sie die Einzigen, und wir waren eine reine Damengruppe, wie sie die Damen alle weiterentwickelt haben. Also liebe Grüße auch an dieser Stelle, weil ich hoffe, die hören jetzt alle ganz, ganz fleißig zu.
Auch von mir.
Jetzt machst du das schon voll lang. Und gibt's da auch für die immer so, ach, jetzt kommen sie ins, nicht nur, ich habe es verstanden, sondern auch wirklich, jetzt verstehe ich es mit Körper, Geist und Seele, was wir da wirklich machen?
In jedem Lehrgang tatsächlich. Das erste Modul ist so dieses Herantasten. Was ist das genau? Was lerne ich denn das alles? Wer sind denn meine Kollegen und Kolleginnen? Wir haben ja durchaus auch Männer in den Ausbildungen. Und dann ab Modul 2 lassen sich die Menschen tatsächlich ein. Weil das Erste ist immer so, das brauchen wir, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach dieser Verbindung. Man tastet einmal ab. Und ab Modul 2 geht es dann wirklich einmal ganz kurz in die Tiefe, weil dort beschäftigen wir uns mit diesen Glaubenssätzen, auch zu erkennen, welche Glaubenssätze habe ich denn tatsächlich noch. Und dann durch die Übung, also dieses Wissen auf der einen Seite, das Theoretische, dann in der Übung es zu erleben, wie das ist, wenn ich einerseits diesen alten Glaubenssatz weitergehe in der Zukunft und dann zurückgehe an den Start, sage ich jetzt 2026, und dann mir vorstelle, wie könnte ich denn anders durchs Leben gehen. Und allein das zu erleben, was es ausmacht, einfach anders zu denken, wie das körperlich, welche Erfahrung das ist, das hast du damals beim Glaubenssatz auch erlebt, das macht so viel aus. Das ist eben, glaube ich, so der Unterschied zwischen einerseits eine Technik anzuwenden und andererseits Wissen zu haben und eine Struktur zu haben, wie kann man denn sich überhaupt persönlich entwickeln, wie kann man Resilienz steigern, wie kann man über sich hinauswachsen. Wir reden ja immer nur von Veränderung, aber viele Menschen wollen endlich ihr Potenzial leben. Und das kann ich aber nur dann, wenn ich in einem geschützten Rahmen das einmal erleben kann. Mein Gehirn ist darauf vorbereitet. Das ist so dieses, wirklich dieses Erfahren auf der Körperebene. Und dann braucht es aber dann die Umsetzung nach dem Modul. Das heißt, wenn ich es dann nicht mache, dann wird es leider nichts werden. Das heißt, wir haben einen Trampelpfad gemacht in der Ausbildung und dann heißt es wirklich auszuüben in der Realität, weil erst dann zeigt es mir, ob es funktioniert oder nicht. Und dieses Erleben, diese Methoden umzusetzen, ich glaube, das macht die Ausbildung so besonders, dass man nicht nur irgendwie in der Theorie unterwegs ist, sondern tatsächlich es erlebt am eigenen Körper und auch natürlich die Gruppe als Spiegel hat und auch diesen Raum, auch so geht es anderen Menschen auch, nicht nur mir. Das öffnet ganz viele Möglichkeiten für die Menschen und sie fühlen sich dann nicht mehr so mit Schuld und Scham behaftet, weil sie wissen, nicht nur mir geht es genauso, sondern auch den anderen. Und allein dieser Austausch befriedigt und entspannt einfach total viel.
Und was auch so geil ist, also es ist ja unfassbar, deine Aufbereitung von der ganzen Ausbildung. Man kriegt da wirklich ein Konvolut mit, alles online, alles easy, alles zum Nachlernen, zum Nachlesen. Jeder und jede kann sich da, glaube ich, auch so erst draus rausnehmen. Ja, also auch ich habe mir gedacht, ich werde vielleicht irgend sowas wie ein White Paper oder sowas für die Wechseljahre da daraus erschaffen sozusagen. Und es ist ein cooler weiterer Schritt auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Es ist auch sicher etwas, was ich meiner Community weitergeben kann und werde in einer gewissen Tiefe vielleicht. Und ja, bin einfach wahnsinnig dankbar, dass man damals tatsächlich Google die irgendwie vorgeschlagen hat, weil mir das immer schon in diesen Gesprächen, die ich schon geführt habe, immer dieses Thema Gehirn, Neuroplastizität, ohne genau wissen, was es ist. Und ja, also ich kann es wirklich jeder empfehlen, da vielleicht einmal die Nase mehr hineinzustecken. Ganz am Schluss hast du ja auch noch eine Überraschung für meine Menomios. Ganz kurz nur, für wen ist so eine Ausbildung geeignet?
Geeignet ist sie für alle Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die einfach mehr über das eigene Gehirn wissen wollen, die vielleicht dann in späterer Folge andere Menschen begleiten wollen. Weil viele unserer Teilnehmer, wir haben ja sehr unterschiedliche Berufsgruppen drinnen. Also wirklich vom Außendienstmitarbeiter bis zur Zahnärztin habe ich wirklich schon alles in meiner Ausbildung drinnen gehabt. Die haben aber alle ein ähnliches Thema, weil sie einfach wissen wollen, wie funktioniere ich, wie kann ich es verändern, das, was ich als Kind gelernt habe, weil irgendwann bin ich erwachsen und darf aus dem Muster austreten und wirklich das Potenzial leben. Also für wen ist nicht geeignet? Für die Personen, die ja die nur Theorie haben wollen oder die nicht reflektieren wollen. Für die ist es nicht geeignet und die auch die Methoden nicht umsetzen wollen. Ich habe ja in meinen Einzelsettings auch viele Führungskräfte und die sagen mir immer, im Prinzip müsste jeder Mensch diese Ausbildung machen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil nicht jeden Menschen interessiert das. Aber ich glaube schon, dass es ganz viele gibt, die einfach mehr aus ihrem Leben machen wollen. Und ich würde sagen, 80% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen es in erster Linie für sich. Und ich habe sogar schon Psychotherapeuten und Psychologen in meinen Ausbildungen gehabt, die gesagt haben, na, ich mache es einmal für mich und schau, wie ich dann das in meinen Beruf integrieren kann. Und ich glaube, das ist so der beste Weg, an dem man gehen kann, weil ich kann nur andere Menschen so weit begleiten, soweit ich den eigenen Weg gegangen bin. Wenn ich den eigenen Weg gegangen bin, dann kann ich andere Menschen auch nicht begleiten. Und ich habe eine Teilnehmerin gehabt, die gesagt hat, was die Eve, als Erster haben es meine Kinder gemerkt. Das heißt, nicht nur wir persönlich oder die Teilnehmer persönlich verändern sich, sondern es ändert sich auch das Umfeld.
Und das ist so das Wunderbare. Absolut, das kann ich sehr, sehr bestätigen. Also ich glaube, neugierige und offene Menschen sind bei dir bestens aufgehoben.
Und die wirklich reflektieren wollen und in die Umsetzung gehen wollen.
Ja. Infos natürlich zur Eve, zur Akademie und was die Eve sonst noch so alles macht in den Shownotes. Wie gesagt, wir haben ja noch eine riesengroße Überraschung für euch. Davor aber noch haben wir noch die Community-Fragen. Und zwar, die Christine Kirchner-Art schreibt, inwieweit entstehen Krankheiten durch Angst vor selbigen? Also kann Krebs entstehen, weil ich Angst vor Krebs habe zum Beispiel?
Das kann man so nicht beantworten. Also das wäre wirklich fahrlässig, weil eine Krankheit ja immer viele Faktoren hat. Das heißt, mental ist schon super, wenn wir gut drauf sein, weil wenn ich in eine positivere Richtung denke, habe ich auch weniger Stress. Aber ein Leben besteht ja aus Bewegung, es besteht aus einer gesunden Ernährung, es besteht aus Schlaf. Das heißt, ein guter Schlaf ist auch total wichtig. Das Mentale ist wichtig, aber eben auch soziale Beziehungen. Das heißt, man kann das nie auf einen einzigen Nenner runterbrechen. Und das, ich glaube, es gibt keine einzige Studie, die das tatsächlich beweist. Also das kann man so nicht sagen.
Die Leitner _ Annelies schreibt, ich falle immer wieder in alte Muster zurück und habe ehrlicherweise auch Angst, meine Komfortzone zu verlassen. Wie schaffe ich das?
Eben in kleinen Schritten. Da haben wir ja in der Ausbildung ganz ein tolles Modell, das Komfortzone-Modell, wo wir unsere Klienten so begleiten, dass sie wirklich den ersten, nächsten kleinen Schritt sich wirklich trauen zu machen. Also nicht den nächsten Schritt mit Angst zu machen und Panik, weil dann streikt unser Gehirn, sondern es braucht da einfach eine gute Strategie und zu schauen, was ist der erste, nächste kleine Schritt, den ich mir zutraue und dann das in die Erfahrung zu bringen. Also ich muss es wieder ausprobieren. Und dann wird man merken, dass man mit jedem Schritt, den man aus der Komfortzone rausgeht, immer mutiger wird und die Schritte immer größer macht. Aber du brauchst eben wieder eine gute Strategie. Du brauchst oft eine Begleitung von jemandem, der einfach nicht Ratschläge gibt, sondern einfach ganz clevere Fragen stellt. Weil dieses Hinausgehen aus der Komfortzone und die Komfortzone heißt ja nicht, dass man bequem sein, sondern die Komfortzone ist total wichtig, auch für die Erholung. Aber wenn wir immer drinnen bleiben in der Komfortzone, dann ist es so, dass wir uns tatsächlich einschränken, unser Gehirn nichts Neues dazulernt und einfach wirklich starr wird.
Die Holy Moni 72 schreibt, inwieweit beeinflusst der berühmte innere Monolog unser Gehirn und wie kann ich diese Stimme im Kopf positiv beeinflussen, ohne mich selber anzulügen? Haben wir eigentlich schon besprochen, genau. Vielleicht nochmal zusammenfassend, Eve.
Einfach, jeder kennt diese Affirmationen. Das heißt, wenn die Affirmationen aber nicht zu mir passen, dann glaubt mir das mein Gehirn nicht. Also Affirmationen können das Denken in eine positive Richtung lenken. Man spürt das auch, wenn sie zu mir passen. Man kann Affirmationen indirekt machen, dass man sagt, von Tag zu Tag erlaube ich mir, das und das zu tun. Eine tolle Variante ist, mit Affirmationen zu arbeiten. Also nicht mit Feststellungen, mit bekräftigenden Sätzen, sondern mit Fragen. Weil unser Gehirn ist so gestrickt, wenn ich eine Frage stelle, eine positive Frage, dann geht das Gehirn auf die Suche nach Antworten, und zwar nach positiven Antworten. Und Menschen, das haben Studien auch gezeigt, also es gibt viele Studien zu Affirmationen, die eine positive Tendenz haben, dass das wirkt. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die wenig Selbstwertgefühl haben, dass dort die Affirmationen total kontraproduktiv sind. Also man muss natürlich auch immer schauen, wann setze ich welche Methode ein.
It's a wrap. Wir sind durch. Wir haben den Raum hier noch 1 Grad weiter aufgebracht. Also wir sind bei 30,1 Grad. Vielen, vielen Dank, liebe Eve, für dein unfassbares Wissen. Vielen Dank für deine Zeit auch. Vielen Dank für die Einladung nach Salzburg. Und jetzt schon mal voraus auch vielen Dank dafür, dass du gesagt hast, hey, ich finde das voll cool, Daniela, was du da machst. Ich glaube auch, dass gerade die Wechseljahre eine super Chance sind für viele Frauen. Wir haben schon gesagt, du hast etwas ganz Neues. Du hast einen Online-Kurs konzipiert, kreiert und dafür hast du gesagt, hey, da hau ich jetzt was außer für die Menomios. Was denn?
Genau. Also dieser Online-Lehrgang ist derselbe Lehrgang, den du in Präsenz erlebt hast. Es gibt viele Menschen, die einfach nicht am Wochenende Zeit haben oder die vielleicht viel, viel weiter herkommen. Wir haben ja auch viele deutsche Teilnehmer. Und deswegen habe ich gesagt, in diesem Zeitalter gehört einfach ein Online-Kurs her. Und jetzt haben wir diesen Lehrgang auf online aufgenommen. Den gibt's jetzt 100% als Selbststudium. Und all diejenigen, die diesen buchen, kriegen einen Rabatt von 400 Euro.
Wow, voll großzügig.
Und die Daniela wird dann das Kennwort reinschreiben in ihre Community, mit dem ihr das nächste halbe Jahr diesen Online-Kurs um tatsächlich 400 Euro günstiger erwerben könnt als wie normal.
Voll cool. Vielen, vielen Dank. Das Kennwort wird sein, wahrscheinlich Menomio. Bitte in den Shownotes nochmal nachschauen, weil das war jetzt wirklich so ein spontaner Entschluss bei dem Kaffee, den wir vorher getrunken haben. Und die Eve muss sie erst mit ihrem Techniker noch absprechen, wie das möglich ist. In den Shownotes dann die Informationen zur Eve, also alleine die Frau, ich sage euch was, also unfassbar, zur Akademie in den Shownotes bitte nachlesen, also wo ihr Kontakt findet, wo ihr alles findet und so weiter.
Und auch für diejenigen, die in Präsenz das machen wollen, weil wir empfehlen immer, wenn die Möglichkeit besteht, in Präsenz das zu machen, tatsächlich in Präsenz. Wir sind in Wien vertreten, in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, in Kärnten, in der Steiermark, in Südtirol, in München. Also wir haben wirklich mehrere Standorte, wo man diese Ausbildung tatsächlich genießen kann.
Yves, danke schön.
Danke dir für deine Einladung.
Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen und Expertentalks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir locker und entspannt, über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gerne mehr mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn dir gefällt, was du hörst, dann zeig mir deine Wertschätzung für meine Arbeit und bewerte den Podcast mit Sternen und schreib gerne einen Kommentar unter die Episode. Gerne auch gleich die Glocke drücken, wenn du via Spotify zuhörst, denn dann verpasst du nichts mehr. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden kannst und wo ich seit kurzem auch eine KI-Assistentin habe. Die Menomeo, die dir hilft, deine Themen und Fragen in den passenden Blogbeiträgen und den vielen Podcast-Folgen zu finden. Völlig kostenlos natürlich und natürlich auch datenkonform. Am besten gleich ausprobieren. Wir sind noch nicht ganz durch. Du schreibst okay. Mir bitte noch in mein Freudenbuch.
Okay.
Ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Weil mein inneres Thermostat offenbar von einem Praktikanten bedient wird.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren?
Ist bei einer Hitzewallung würdevoll auszusehen, während mein Körper innen einen Vulkanausbruch simuliert.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Tatsächlich, dass akademische Grade leider keine Kühlgrade sind und dass ein Doktortitel zwar wissenschaftlich erklären kann, was eine Hitzewallung ist, aber kühlen kann er sie trotzdem nicht.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Kleidung in vielen, vielen, vielen Schichten zu tragen und Humor in ganz großen Mengen einzusetzen.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Meinen Körper nicht mehr als Gegner zu behandeln, auch wenn er manchmal ein wirklich sehr eigenwilliges Veranstaltungsprogramm durchführt.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin alles Liebe und...